Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Großes Thema heute und auch immer noch heute Abend bei uns in der Redaktionskonferenz, die Paradise Papers. Ganz klar, werden wir uns auch nochmal mit beschäftigen und wir werden nochmal gucken, welche großen Unternehmen denn da jetzt eigentlich mit drin verwickelt sind. Also Facebook zum Beispiel oder Google. Und wir wollen natürlich auch wissen, was ist denn eigentlich hier konkret bei uns in Deutschland los? Also gibt es da auch Menschen oder Unternehmen, die zumindest ein paar fragwürdige Aktionen gestartet haben in den vergangenen Jahren. Ich bin heute Abend zum Glück nicht alleine im Studio. Das freut mich immer sehr. Das wäre ja sonst auch mega langweilig.
Sehr langweilig.
Ne? Rahel Klein ist hier.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Und du hast eine ganz tolle Geschichte, die du uns noch etwas später präsentieren wirst. Es geht um ein elektronisches Gerät, das ausgeflippt ist.
Am Wochenende ausgeflippt, hat eine eigene Party gefeiert. Es geht so ein bisschen um Smart Home Vernetzung. Und es ist eine gute Geschichte. Ich will noch nicht zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall interessant.
Es ist aber das ein oder andere schiefgelaufen. So viel können wir jetzt
das
schon mal
verraten. Das kann man gut und gerne sagen.
Es ist sehr, sehr laut geworden. Okay. Dazu also später mehr von Rahel. Ich bin Sonja Meschkat und ich wünsche euch einen schönen Montagabend.
Deutschlandfunk Nova.
Die Kritik an den Panama Papers war ja, es gab eine große Enthüllung rund um internationale Geldwäsche und Steuerhinterziehung, aber es hat sich in der Konsequenz zu wenig geändert. Was sollen da also bitteschön die Ergebnisse aus den Paradise Papers bringen? Naja, wenigstens eine gesellschaftliche Debatte, meint Philipp Eckstein von NDR Info. Der hat mitrecherchiert an den Paradise Papers.
Wir hatten die Panama Papers, wir haben jetzt die Paradise Papers, die nochmal einen sehr viel tieferen Einblick in diese Welt erlauben. Und jetzt ist es einfach zu fragen, möchten wir als Gesellschaft, dass es eine kleine Gruppe gibt, die faktisch andere Regeln hat, für die andere Regeln gelten, oder sagen wir, für alle gelten die gleichen Regeln? Und das ist eine Frage, die letztlich die Gesellschaft und damit dann auch die Politik entscheiden muss.
Bei den Paradise Papers haben Journalisten weltweit geheime Dokumente ausgewertet, die Offshore-Geschäfte enthüllen von Firmen, Politikern oder Sportlern. Und die Recherchen führen dabei auch zu großen Unternehmen, die wir alle kennen. Ich habe darüber gesprochen mit Andreas Braun vom WDR. Auch er hat mitrecherchiert an den Paradise Papers. Andreas, da tauchen ja Namen auf von internationalen Unternehmen, also von Apple beispielsweise oder Facebook und Nike, die stehen auch drin. Wie sind die denn eigentlich da gelandet?
Bei Facebook sehen wir, dass es einen interessanten Investoren in der Vergangenheit gegeben hat. Es ist ja schon bekannt, dass der russischstämmige Investor Yuri Milner wirklich ordentlich Geld in Facebook investiert hat. Bisher war es aber nicht so ganz klar, woher das Geld gekommen ist, ob es nur von ihm war oder von anderen Investoren. Und jetzt haben wir eben Daten, die nahelegen, dass eine Tochter des russischen Riesen Gazprom da wirklich viel Geld reingeschoben hat. Und das wirft natürlich Fragen auf, auch wenn Yuri Milner sagt, dass es da niemals ein Stimmrecht gegeben hat bei Facebook, wenn man da tatsächlich sehr viel Geld aus Russland in ein soziales Netzwerk in den Staaten schiebt. In Klammern, dem ja auch später vorgeworfen wird, dass es teilweise russischen Einfluss während der letzten Wahlkampagne zugelassen hat, dann wirft es Fragen auf.
Und Fragen wirft ja auch auf, welches Steuerverständnis Facebook hat zum Beispiel oder auch Apple. Also, dass das fragwürdig ist, das an sich ist ja jetzt nichts Neues und diese beiden Unternehmen stehen deshalb ja auch schon etwas länger unter Beobachtung. Werden eigentlich diese Enthüllungen, die es eben jetzt gibt, diese neuen, eigentlich irgendwelche Konsequenzen haben für diese beiden Unternehmen?
Naja, für Apple gab es ja schon Konsequenzen, die jetzt noch nicht durchgesetzt sind, aber die zumindest die Europäische Kommission von Irland verlangt hat. Die Europäische Kommission sagte ja gegenüber Irland, ihr habt einfach viel zu wenig Steuern von Apple verlangt, selbst wenn die Konstruktion, die ihr euch da ausgedacht habt, vielleicht bei euch funktioniert. Sie ist einfach nicht mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar und deshalb sollte ja Irland schon 13 Milliarden Euro zusätzlich von Apple einziehen. Also es ist ja schon so, dass da politisch was passiert. Wenn wir jetzt natürlich zusätzlich nochmal nachweisen können, wie das mit Einschränkungen bei Apple der Fall ist, dass die tatsächlich sehr aggressiv auch darauf gepusht haben, vielleicht sogar in ein Nullsteuersystem reinzukommen, dann ist das natürlich nochmal Futter für die Europäische Kommission, gegenüber Irland dann auch zu argumentieren.
Mhm. Jetzt haben wir uns diese Global Player angeguckt. Lass uns doch nochmal nach Deutschland konkret gucken. Welche Namen bzw. welche Unternehmen tauchen da auf, wo man aufmerksam werden sollte?
Es gibt natürlich eine ganze Menge Verbindungen nach Deutschland. Wir haben ungefähr 1000 Bezüge in den Daten gefunden. Die meisten sind allerdings nicht wirklich erwähnenswert. Was etwas, ich sag mal, interessanter ist oder zumindest auch gesellschaftlich relevanter, sind die Sachen, die wir zur Familie Engelhorn gefunden haben. Zur Erinnerung, das ist ja eine der reichsten Familien Deutschlands und die war vor ein paar Jahren noch in einen der größten Steuerprozesse Deutschlands auch verwickelt.
Warum sind die so reich? Womit haben die ihr Geld gemacht?
Das hängt zum großen Teil am Stammvater, sage ich jetzt mal, Kurt Engelhorn, der mit dem Verkauf von dem Pharmakonzern Boehringer Mannheim einige Milliarden tatsächlich verdient hat. Der ist mittlerweile verstorben. Und in dem Steuerprozess ging es dann um die Weitergabe von Geldern an die Töchter. Der Vorwurf damals, sie haben zu wenig Schenkungssteuer bezahlt bzw. die hinterzogen. Aber damals endete der Prozess mit einem Vergleich, auch deshalb, weil die Ermittler damals sagten, wir steigen einfach nicht wirklich durch dieses Geflecht von Firmen durch, das die Familie aufgesetzt hat, auch wieder mit Hilfe und sind auch im Ausland dann bei Ländern, von denen sie Informationen haben wollten, einfach auf taube Ohren gestoßen. Und wir haben jetzt aber weitere Hinweise darauf, dass es tatsächlich ein größeres Geflecht von zum Beispiel Trusts oder Briefkastenfirmen gibt, das der Familie zugeschrieben werden kann und mit dem vielleicht auch die Ermittler nochmal was anfangen können. Das muss man jetzt mal sehen. Wir haben natürlich auch die Engelhorn-Töchter dazu befragt. Sie wollten allerdings nichts dazu sagen.
Es taucht noch ein weiterer prominenter Name auf, den wir alle kennen, nämlich Gerhard Schröder. Inwieweit ist der in irgendwas verwickelt?
Der taucht tatsächlich nur, ich sag, am Rande in den Daten auf. Und zwar benötigte er zu einer gewissen Zeit den Rat von Appleby oder wollte den zumindest einholen. Er war damals Aufsichtsrat des russisch-britischen Energieunternehmens TNK BP. Es gab jedoch einen Konflikt innerhalb der Kanzlei, bei denen er den Rat nachgefragt hat, also bei Appleby, wo die meisten Daten auch herstammen, mit einem anderen Mandanten und die Kanzlei hat dann die Beratung abgelehnt. Wenig später ist Schröder dann auch von dem Posten zurückgetreten.
Jetzt sind wir natürlich gespannt, Andreas, welche Berichte wird es denn eigentlich noch geben in den nächsten Tagen? Kannst du schon mal einen kleinen Ausblick geben?
Wir werden uns heute Abend bzw. in den nächsten Tagen noch intensiv ein oder mehrere, sage ich mal, multinationale Unternehmen angucken und mal ziemlich genau aufzeigen, wie aggressiv die Steuern in Europa vermeiden. Und auf der anderen Seite wird es auch nochmal um Promis bzw. einen sehr exponierten Sportler gehen und wir gucken mal darauf, wie der sein Lieblingsspielzeug wirklich sehr steuergünstig gekauft hat.
Aggressiv Steuern vermeiden, das ist auch eine bemerkenswerte Formulierung. Die Paradise Papers, es wird also in den nächsten Tagen noch weitere Enthüllungen geben.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir gucken nochmal zurück und zwar aufs Wochenende. Da hat ein Fußballspiel in der Regionalliga West für ziemlich viele Diskussionen gesorgt. Und zwar ging es um die Begegnung Wuppertaler SV gegen den KFV Uerdingen. Bei einem Zweikampf ist nämlich ein Spieler von Uerdingen, Christian Müller, nach so einem Ellenbogencheck umgekippt. Der hat dann relativ stark geblutet wohl und offenbar ist er so verletzt gewesen, dass er eben auch ärztliche Hilfe gebraucht hat. Rahel Klein, unsere Reporterin, hat da nochmal genauer drauf geguckt für uns. Rahel, die ärztliche Hilfe ist nicht sofort gekommen, sondern das hat ziemlich lange gedauert.
Ne? Also es soll ungefähr 10 Minuten gedauert haben, bis endlich Rettungssanitäter bei Christian Müller waren. Für das Spiel waren anscheinend 16 Sanitäter und ein Notarzt bestellt worden, aber in verschiedenen Medienberichten hieß es dann später, dass sich von denen anscheinend niemand zuständig gefühlt hätte, dem verletzten Spieler zu helfen. Der Clubsprecher von Uerdingen hat später gesagt, dass die Sanitäter auf der Tribüne nicht auf den Platz gehen wollten und auch die Sanitäter am Eingang erstmal nicht kamen, obwohl es wirklich auch im Publikum und auch unter den Spielern auf dem Feld laute Pfiffe gab, dass man dem Mann jetzt endlich mal helfen sollte.
Die Sanitäter sind ja sehr stark kritisiert worden bei diesem Vorfall. Der Verein hat eine lückenlose Aufklärung versprochen. Und jetzt haben sich auch die Einsatzkräfte zu Wort gemeldet. Was sagen die denn jetzt zu den Vorwürfen?
Also die Malteser in NRW, die haben auf ihrer Facebook-Seite heute eine Stellungnahme veröffentlicht, sogar mehrere. Und da sagen sie, dass sie sich wirklich ungerechtfertigt als Sündenbocke ansehen. Sie sagen, dass die Sanitäter für dieses Spiel bestellt waren, um die Fans und die Besucher zu betreuen und nicht, um die Spieler auf dem Feld zu betreuen. Und dann sagen sie auch, dass die Sanitäter dann aber wohl zu einem Krankenwagen geeilt sind, um eben eine Trage zu holen und Christian Müller zu helfen, aber dass der Krankenwagen dann von einem Polizeifahrzeug zugeparkt war und dann konnten sie die Trage erstmal nicht rausholen. Außerdem seien die Wege ja sehr, sehr weit in diesem Stadion und dann dauert das Ganze auch immer lang. Und dann soll anscheinend auch noch ein Notarzt auf dem Weg zu dem Spieler auf dem Feld von einem anderen Spieler umgerempelt worden sein. Also ziemlich viele Sachen, die da irgendwie schief liefen. Aber gerade bei dem Notarzt, sage ich jetzt mal, der muss ja auch so seine 10 Minuten gebraucht haben, um erstmal auf das Feld zu kommen. Deswegen, ja.
Okay, das heißt, sie sehen die Schuld nicht bei sich. Wie geht's denn jetzt weiter?
Die haben jetzt nochmal angekündigt, also Malteser und die verschiedenen anderen Sanitätskräfte, das Ganze wirklich nochmal aufzuarbeiten mit der Polizei, der Feuerwehr und auch dem Verein und zu klären, was da jetzt wirklich alles genau passiert ist. Und dem Spieler Christian Müller, dem geht's aber jetzt schon ein bisschen besser. Der hat zwar einen Nasenbeinbruch und auch eine Gehirnerschütterung, aber anscheinend ist er auf dem Weg der Besserung.
Dann wünschen wir das natürlich auch weiterhin. Gute Besserung.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und jetzt sehen wir noch mal kurz nach. Ja, es ist jetzt 43 Tage her, dass die SPD bei der Bundestagswahl ziemlich abgeschmiert ist und SPD-Chef Martin Schulz ganz schön down war.
Zwischendurch atmet man schon mal tief durch und denkt, naja.
Martin Schulz hat sich wieder berappelt mittlerweile. Und damit es in und mit seiner Partei wieder besser läuft, hat er heute den sogenannten Leitantrag für den Bundesparteitag vorgestellt. 16 Seiten, in denen auch dieser Satz steht. Ziel ist es, innerhalb eines Jahres bis Ende 2018 zu einer mutigen und klaren innerparteilichen programmatischen Klärung zu kommen. Ah ja. Und was heißt das jetzt genau, wenn man es mal in normal verständliche Sprache übersetzt? Da konnte ich zum Glück nachfragen, und zwar bei Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Volker, was sind denn jetzt die Kernpunkte gewesen für Martin Schulz? Welche Themen stehen für ihn und die SPD ganz weit oben?
Ja, da haben sie es sich eigentlich ganz einfach gemacht, Sonja. 4 Punkte will die SPD künftig in den Vordergrund stellen. Das soll Europa sein, also alles, was sich um Europa gruppiert. Die Frage der Digitalisierung, also die Frage nach unserer künftigen Arbeitswelt, steht dabei im Vordergrund. Integration und Migration ist ein gewichtiger Punkt. Und die Frage der Chancengleichheit, und zwar Chancengleichheit auf jeglicher Ebene. Also nicht nur die zwischen Mann und Frau, sondern auch die zwischen oben und unten.
Das klingt ja erstmal ganz gut, ist aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, wow, da hat sich die SPD aber jetzt mal was ganz Verrücktes ausgedacht. Also es ist sehr allgemein gehalten, oder? Sehe ich das falsch?
Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, aber dahinter steht auch noch ein Prozess und der markiert sich dann nämlich an den Fragen, die in diesem Leitantrag formuliert werden. Also der will nicht nur Antworten geben, sondern er stellt im Wesentlichen Fragen. Beispielsweise schauen wir mal zum Thema EU. Da sollen die Fragen beantwortet werden: Wie können wir die EU als demokratische Gewertegemeinschaft stärken? Welche Regeln sind notwendig, um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa zu schützen? Oder wie kann die Handlungsfähigkeit der EU angesichts von Interessenunterschieden und Blockademöglichkeiten, denken wir an Polen, denken wir an Ungarn, in Zukunft gesichert werden? Oder wie stärken wir das Vertrauen und den Rückhalt der Bürgerinnen und Bürger in den Prozess der europäischen Einigung? Und nicht zuletzt denken wir jetzt an die Klimakonferenz. Wie kann die Europäische Union ökologische Nachhaltigkeit garantieren, um dramatische Folgen wie etwa den Klimawandel oder das Artensterben zu bekämpfen? Und diese Fragen, denke ich, und das gibt es jetzt nicht nur zum Europathema, die gibt es zu allen anderen Themenblöcken auch. Mhm. Und die haben es natürlich ein wenig in sich. Wenn die SPD das ernst nimmt und damit wirklich an die Basis geht, dann kann da unter Umständen tatsächlich ein neuer Parteiformungsprozess entstehen. Dann kann sich die SPD da schon auch ein Stück weit neu erfinden, ohne dass das von oben her vorgegeben werden muss. Aber machen wir uns nichts vor, sondern natürlich gibt es da auch eine Parteispitze, die am Ende ein gewichtiges Wörtchen mitreden
will. Das wäre nämlich jetzt noch meine nächste Frage. Was ist denn mit der Basis der SPD? Inwieweit will Martin Schulz die denn damit einbeziehen in diesen Prozess? Also viele Fragen stellen, aber von wem generell sollen denn die Antworten kommen?
Ja, das ist genau der Versuch. Die soll im Wesentlichen von der Parteibasis kommen. Natürlich wird das über verschiedene Themenforen gefiltert. Da wird es jetzt auch schon mehrere Blöcke noch bis zum Parteitag im Dezember geben. Aber die SPD will diese Diskussion tatsächlich in die Breite tragen. Das zumindest ist der Versuch, der hinter diesem Leitantrag steht. Ob und wie weit das gelingt, das werden wir dann im kommenden Jahr tatsächlich abwarten müssen. Ob sich da wirklich eine neue sozialdemokratische Partei formuliert, der die Fragen der Bürgerinnen und Bürger aufnimmt. Ich gehe noch mal zu diesem Punkt der Fragen, die da gestellt werden, sollen beispielsweise bei dem Zusammenhalt der Gesellschaft, da kommen dann so Fragen auf, wie kommen wir wieder mit denjenigen ins Gespräch, die sich von demokratischen Parteien abgewendet haben? Also denken wir an die AfD-Wähler, wo es ja auch viele aus den Reihen der SPD gab. Oder wie kann ein gesamtgesellschaftliches Wir-Gefühl jenseits von Ausgrenzung und Nationalismus gefördert werden? Also solche Fragen sind in diesem Programm wirklich zahlreich formuliert. Und das sind natürlich in der Tat Themenkomplexe, die man auf einzelnen Veranstaltungen quer durch die Republik thematisieren kann. So soll das offenbar auch funktionieren. Und wenn das gelingt, wenn es tatsächlich dann ein Feedback, ein tragbares Feedback gäbe der Bürgerinnen und Bürger, die sich für die SPD interessieren, dann könnte das ja in der Tat die Quelle für eine neue programmatische Formulierung sein.
SPD-Chef Martin Schulz hat heute seinen Leitantrag vorgestellt, darin 4 Kernthemen, um die sich die Partei in den nächsten Monaten verstärkt kümmern will, vor allen Dingen in Form von Fragen, wie wir gerade gehört haben. Eine Einschätzung dazu von unserem Korrespondenten in Berlin, Volker Findhammer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist ein bisschen so wie beim Beipackzettel oder wie bei den AGBs. Wichtig ist, was im Kleingedruckten steht. Und so ist das auch bei der Weltklimakonferenz in Bonn. Die hat ja heute begonnen. 30.000 Teilnehmer, dauert 2 Wochen das Ganze. Und dort sollen eben die konkreten Regeln, also das Kleingedruckte, ausgearbeitet werden für das Pariser Weltklimaabkommen von vor 2 Jahren. Das wichtigste Ziel da ist ja, die globale Erwärmung soll auf weniger als 2 Grad begrenzt werden, am besten sogar nur 1,5 Grad. Die Präsidentschaft des Weltklimagipfels haben in diesem Jahr die Fidschi-Inseln, weil die eben schon jetzt am meisten von den Folgen des Klimawandels spüren. Was heute passiert ist am ersten Tag in Bonn, das kann uns Georg Ehring sagen aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Der beobachtet nämlich für uns die Weltklimakonferenz. Georg, was war denn heute los an Tag 1?
Ja, um im Bild zu bleiben, heute ging es um das Großgedruckte. Die Eröffnung ist immer ein Tag der großen Worte. Es begann mit einer Zeremonie von den Fidschi-Inseln, wo rituell Kava zubereitet wurde, das Nationalgetränk der Fidschi-Inseln, das auch gegen Angstzustände angeblich helfen soll. Und das wurde den Delegierten verabreicht. Und der Staatschef der Fidschi-Inseln, Frank Bainimarama, hat eine Rede gehalten, wo er sagte, man müsse versuchen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, also dafür sorgen, dass sich die Erdatmosphäre um höchstens 1,5 Grad erwärmt. Das ist sozusagen das höchste Ziel, das im Pariser Vertrag festgelegt wird. Da heißt es deutlich weniger als 2 Grad, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Und dafür seien Anstrengungen erforderlich. Im Kontrast dazu so ein bisschen steht die Konferenz selber. Da geht es ab heute eigentlich oder spätestens ab morgen, wie du gerade gesagt hast, um das Kleingedruckte, nämlich um ein Regelbuch, um so Fragen wie, was ist eine Tonne CO2 und wie misst man sie und wer misst sie und wie wird sichergestellt, dass das Gleiche ist im Senegal wie in Deutschland oder in den USA oder in China, dass man da nicht völlig unterschiedliche Dinge drunter versteht. Es geht um Finanzen, darum, dass 100 Milliarden Dollar jährlich für die Entwicklungsländer vorgesehen werden sollen ab 2020 und die noch nicht zusammen sind. Da hat Deutschland heute übrigens eine Zusage gemacht, 100 Millionen Dollar für die Anpassung an den Klimawandel und für ärmste Entwicklungsländer, was diese Lücke ein ganz kleines bisschen verkleinern soll.
Wie ist Bonn selber denn eigentlich vorbereitet auf diesen Klimagipfel? Was ist dein Eindruck?
Ja, Bonn muss zusammenrücken. Es sind fast 10% mehr Menschen in Bonn und in der Umgebung. Bonn hat gut 300.000 Einwohner und 25, möglicherweise sogar noch mehr, 25.000 Menschen sind dazugekommen. Die Bonner haben, wenn es Geschäftsleute sind, eine ganze Menge davon. Die Restaurants sind natürlich proppenvoll. Und wenn es Klimainteressierte sind auch. Es gibt jede Menge Veranstaltungen. Es gibt eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle zum Wetter. Also wer von diesem Ereignis was mitbekommen will, kann das durchaus. Und Bonn ist ja UN-Standort und sonnt sich derzeit nach meinem Eindruck so ein bisschen auch in seiner Vergangenheit als Bundeshauptstadt, als viele internationale Gäste eher die Normalität waren. Und jetzt sind sie wieder da und ich glaube, viele freuen sich drüber. Manche ärgern sich natürlich auch darüber, dass es nicht so schnell vorangeht und dass es noch ein bisschen voller ist als sonst.
Es gibt ja 2 Zonen im Endeffekt jetzt bei diesem Weltklimagipfel. Also es gibt die Bula-Zone oder Zone und die Bonn-Zone. Was sind das für 2 Zonen? Was passiert da?
Also in der Bula-Zone geht es zur Sache. Da wird nämlich verhandelt. Das ist das World Conference Center und umliegende, auch teilweise provisorische Gebäude, unter anderem auch das Pressezentrum, wo ich gerade bin. Da finden also die Verhandlungen statt. Da ist auch der Plenarsaal, wo die Staatschefs, die Minister dann ihre Reden halten und wo dann der Abschluss am Ende besiegelt werden soll. Die Bond-Zone, das ist eine Ausstellungsfläche, die auch nicht unter Herrschaft der UN ist, sondern unter deutscher Schirmherrschaft. Da gibt es dann Veranstaltungen von Wissenschaftsorganisationen, von Nichtregierungsorganisationen und so weiter. Und ich habe den Eindruck, dass das doch auch eine ziemlich wichtige Zone ist, denn da werden auch Initiativen verkündet werden von Staaten, die sich zusammenschließen, um gemeinsam einfach am Rande des Klimagipfels was Konkretes gegen den Klimawandel zu machen. Und darauf kommt es dann ja im Endeffekt an.
Georg, vielen Dank für deine Eindrücke. Heute hat in Bonn der Weltklimagipfel begonnen und weil der 2 Wochen dauern wird, könnt ihr euch ganz sicher sein, dass ihr natürlich weitere Infos dazu bekommt hier bei uns.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
10 Stunden Anhörung, ein extrem komplexer Sachverhalt und am Ende durften alle gehen. Ein belgischer Richter hat gestern Carles Puigdemont, den Ex-Präsidenten von Katalonien und 4 seiner Minister, angehört und am Ende freigelassen, unter Auflagen, nachdem sie sich ja freiwillig gestellt hatten. Spanien lässt per europäischem Haftbefehl nach Puigdemont suchen und die belgische Justiz ihrerseits, die muss jetzt eigentlich reagieren. Wie diese Reaktion aussehen könnte, das lassen wir uns mal erklären. Und zwar von Alexander Thiele, der lehrt an der Uni Göttingen Europarecht und forscht zum Thema europäisches Prozessrecht. Herr Thiele, mal ganz generell, wie gut ist es denn für Puigdemont jetzt in Belgien zu sein?
Naja, also zunächst einmal ist das, glaube ich, weniger eine rechtliche Frage als vor allen Dingen eine im Hinblick auf die Öffentlichkeit, die das natürlich dadurch sehr viel stärker wahrnimmt. Er hat dadurch den Konflikt, wenn man so will, aus Spanien wortwörtlich herausgetragen und hat einen leichten internationalen Konflikt daraus gemacht. Und das ist für die mediale Begleitung natürlich nicht schlecht.
Und wenn Sie es jetzt mal aus einer juristischen Warte bewerten, wie ist es da?
Na, aus einer juristischen Warte bedeutet dieser Ortswechsel jetzt, dass eben auch belgische Behörden sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Wenn er nicht freiwillig ausreist und wir jetzt ja die offizielle Anfrage aus Spanien haben, dass sie ihn gern hätten, muss die belgische Regierung letztlich überlegen, ob sie diese Rechtshilfe, diese Amtshilfe leistet und ihn im Zweifel dann auch mit Zwang nach Spanien überführt. Also sie kann sich dem nicht entziehen.
Aber dann lassen Sie uns da noch mal genauer drauf gucken. Also welche Möglichkeit hat die belgische Justiz denn jetzt eben auf diesen europäischen Haftbefehl zu reagieren? Muss sie ihn ausliefern?
Also der europäische Haftbefehl ist natürlich eingeführt worden, weil man etwas laienhaft gesagt sich innerhalb der Europäischen Union stärker traut als im übrigen völkerrechtlichen Verkehr. Man ist enger zusammengewachsen und deswegen traut man sich gegenseitig sozusagen über den Weg. Und damit ist das, was man prüft, wenn ein anderer Staat wie Spanien um Ausweisung bittet, sehr viel weniger intensiv als bei anderen Staaten. Das heißt aber nicht, dass man gar nichts mehr prüft. Also Automatismus bedeutet der europäische Haftbefehl nicht, sondern man hat als Staat, hier Belgien, immer noch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen die Ausweisung auch zu verweigern.
Wann wäre das der Fall?
Also insbesondere bei den Delikten, die Herrn Puigdemont vorgeworfen werden, wäre eine Möglichkeit zu sagen, es besteht keine Gegenseitigkeit der Strafbarkeit. Also das, was ihm in Spanien vorgeworfen wird, ist nicht in gleichem Maße strafbar oder auch nur in ähnlicher Weise strafbar in Belgien. In diesen Fällen und bei den Delikten, um die es hier geht, ist es dann tatsächlich denkbar, dass Belgien schon aus diesem Grund sagt, also das finden wir nicht so gut, weil solche Straftaten lehnen wir generell irgendwie ab und da wollen wir auch nicht sozusagen mittelbar helfen, wenn jemand anders in einem anderen Land diesbezüglich verurteilt wird. Die andere Möglichkeit ist, dass man generell als Staat, der ausweisen soll, prüfen muss, ob das mit den Grundrechten des Betroffenen vereinbar ist. Man hat also immer noch die Möglichkeit zu behaupten, als potenziell zu Verurteilender, wenn ich nach Spanien komme in diesem Fall, dann drohen mir Grundrechtsverletzungen, weil ich gar keinen fairen Prozess bekomme beispielsweise oder weil rechtsstaatliche Grundvoraussetzungen nicht eingehalten werden.
Können Sie eigentlich eine Einschätzung geben, also was wahrscheinlich ist, wie die belgische Justiz sich entscheiden wird?
Also das ist tatsächlich als Jurist ein bisschen schwierig deswegen, weil es im Kern natürlich auch eine hochpolitische Frage einfach ist. Wenn man aber jetzt rein juristisch drauf schaut, dann halte ich es für ziemlich an den Haaren herbeigezogen, zu behaupten, in Spanien gäbe es kein rechtsstaatliches Verfahren. Um es mal etwas flapsig zu sagen, Spanien ist nicht die Türkei. Dass es da ein funktionsfähiges und funktionierendes Rechtssystem gibt, ist aus meiner Sicht nicht zu bezweifeln. Und Herr Puigdemont scheint, das erlaube ich mir jetzt mal zu sagen, da ein bisschen was zu verwechseln. Er glaubt, ein fairer Prozess droht ihm deswegen möglicherweise oder wird ihm deswegen nicht geboten, weil er vielleicht verurteilt wird. Das ist aber nicht die Frage, ob es ein fairer Prozess ist. Wenn er Straftaten begangen hat, dann wird er auch verurteilt. Und wenn man verurteilt wird, heißt das nicht, dass der Prozess unfair war.
Was ich mich noch frage, ist, gibt es eigentlich so ein zeitliches Limit? Also muss die belgische Justiz jetzt innerhalb eines bestimmten Zeitraums reagieren?
Ja, also der europäische Haftbefehl sagt, dass diese Prüfung, die es geben soll, natürlich zügig erfolgen muss und im Regelfall 60 Tage, dass die Zeit gibt es. Man soll dann innerhalb von 60 Tagen die endgültige Entscheidung treffen und das kann noch ein bisschen verlängert werden, nochmal um 30 Tage, aber eigentlich soll alles innerhalb von diesen 2 Monaten jetzt grob gesagt abgewickelt sein.
Europarechtler Alexander Thiele über die Möglichkeiten der belgischen Justiz, Carles Puigdemont an Spanien auszuliefern oder eben auch nicht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das Tolle ist, dass wir ja hier immer über nicht nur interessante, sondern auch über sehr, sehr schöne Themen sprechen können. Und das tun wir jetzt in den folgenden 2 Minuten. Ein sehr, sehr schönes Thema, nicht nur, sondern auch ein geruchsintensives an der einen oder anderen Stelle. Es geht nämlich ums Pupsen. Ja, Rahel Klein weiß mehr darüber, möglicherweise ja auch aus eigener Erfahrung.
Nein.
Weiß das schon so genau. Also Rahel, britische Wissenschaftler behaupten jetzt nämlich etwas, ja, Skurriles kann man sagen. Die sagen nämlich, wenn der Partner pupst, kann das unser Leben verlängern. Sind die ein bisschen anders, diese Wissenschaftler, als andere Menschen oder was?
Ja, man kann sich diese Frage durchaus stellen. Ich habe sie mir auch gestellt. Aber es hat schon einen ernsten wissenschaftlichen Hintergrund, muss man sagen. Forscher der Universität Exeter in England, die sagen nämlich, es ist gesund, die Pupse des Partners oder auch von jemand anderem, der in deiner Nähe einen fahren lässt, einzuatmen.
Und so ganz sagen, intensiv oder was so?
Ja, ruhig, schön Luft holen. Und sie sagen, dass damit unser Leben vielleicht sogar verlängert werden kann, Sonja.
Und wie kommen die da drauf?
Also es geht dabei um ein Gas, das beim Pupsen ausgestoßen wird. Und dieses Gas nennt sich Hydrogensulfid. Und das soll unsere Mitochondrien vor Krankheiten schützen. Diese Mitochondrien, die kennen wir ja vielleicht noch aus dem Biounterricht. Das sind diese kleinen Kraftwerke, genau.
Kraftwerke, ja.
Sehr gut. In unseren Körperzellen, die unseren Körper am Laufen halten und die auch helfen, Entzündungen zu kontrollieren. Und dieses Gas, das beim Pupsen eben ausgestoßen wird, das kann nach Ansicht dieser Forscher sogar vor Krebs, Schlaganfällen und sogar Herzinfarkten schützen. Und es soll sogar im Alter Demenz abwehren können. So steht es jedenfalls in diesem Artikel, der im Magazin Medical Chemistry Communications erschienen ist.
Okay, das heißt, du musst schon total lachen, das heißt, das nächste Mal, wenn jemand neben einem Pups dann eben nicht die Nase zuhalten, sondern direkt ran und so richtig schön inhalieren.
Ja, es hört sich jetzt erstmal ekelhaft an, aber wenn da was dran ist, was die Forscher sagen, dann kann das einen langfristigen Effekt haben.
Soll ich dir mal was sagen?
Give it a try.
Ja, ich möchte das nicht. Möchte das nicht.
Dann lieber früher
sterben. Auch wenn ich jemanden sehr, sehr, sehr gut kenne, ja. Ich möchte das nicht. Aber ich wiederhole es nochmal. Britische Forscher wollen herausgefunden haben, dass es gesund ist, die Pupse von anderen einzuatmen. Ein Gas, das dabei nämlich ausgestoßen wird, soll uns vor Krankheiten schützen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Do it yourself. Machen wir ja mittlerweile alle mehr oder weniger freiwillig, also ob wir wollen oder nicht. Rahel Klein, du bist großer Fan von Do it yourself, ne?
Ich mache vieles gerne selber. Ich mache gerne Schmuck oder ich nähe auch viel. Neulich habe ich Gardinen genäht. Das ist praktisch.
Du nähst Gardinen?
Ja, irgendwie ist es beruhigend.
Okay.
Ich kann nicht gut Fernseh gucken, ohne irgendwas dabei zu machen. Ich brauche immer eine Beschäftigung dabei.
Aber wenn du nähst, guckst du ja nicht.
Doch, doch. Ich mache das nebenher, parallel.
Okay, gut. Also man kann Klamotten oder Gardinen oder was auch immer nähen, ist do it yourself. Aber wenn wir zum Beispiel unseren Flug buchen oder unser Hotel oder Geld ziehen am Bankomat oder uns eben bedienen beim Bäcker, dann ist das natürlich auch do it yourself. Und eine ganz neue do it yourself Station, die gibt es jetzt am Flughafen in Köln-Bonn. Da hat eine Bäckereifiliale aufgemacht und da übernimmt man als Kunde jetzt auch noch selber das Bezahlen. Ja, da sitzt also niemand mehr an der Kasse, sondern könnt ihr alle einscannen, dann steht auf dem Display, wie viel ihr zahlen müsst, EC-Karte rein. Und im Prinzip macht ihr das dann wirklich von vorne bis hinten alles selber. Wir haben uns gefragt, was bringt das und wollen wir das eigentlich wirklich, dieses ganze komplette Do-it-yourself? Unser Reporter Martin Krinner hat sich mal mit diesen Fragen beschäftigt.
Es begann vor wirklich, wirklich langer Zeit. Am 4. September 1885. Damals eröffnete das erste Selbstbedienungsrestaurant der Welt. Und zwar da, wo alles Neue herkommt, in New York. Die ewig gestressten Börsenbroker an der Wall Street erfanden damals den Spruch, Zeit ist Geld. Und möglichst billig, also sprich zeitsparend, war es für sie am Exchange-Buffet. Dort gab es Sandwiches, Apfelkuchen und Getränke. Gegessen wurde im Stehen, zahlen musste man allerdings noch bei einem echten Menschen. Am Köln-Bonner Flughafen wurde jetzt allerdings eine Bäckereifiliale eröffnet, in der sogar der wegrationalisiert ist. Man geht rein, nimmt sich sein Brötchen und den Kaffee, trägt das zu einer Maschine und zahlt dort mit EC-Karte. Der letzte Mensch in diesem Spiel ist also der Kunde. Von dieser Idee sind allerdings nicht alle so richtig begeistert.
Der Laden spart sich ja offensichtlich die Kosten fürs Personal. Vielleicht für jemanden mit kleinem Geldbeutel kann das sicherlich interessant sein. Ja.
Also ich finde es selber eher schlecht, weil da werden Menschen wieder durch Maschinen ersetzt. Und ich finde den Gedanken nicht so toll.
Ich finde das teilweise eigentlich ganz gut, wenn man es vor allem eilig hat und schnell durchkommen möchte, geht das oft schneller. Also kann man so und so sehen.
Solche Selberzahlsysteme gibt es auch in vielen Supermärkten oder bei einem großen schwedischen Möbelhändler. Und gemacht wird das alles natürlich, um zu sparen. In erster Linie allerdings tatsächlich Zeit, nicht Geld. Denn gerade in Spitzenzeiten geht es an Selberzahlkassen einfach schneller. Das heißt, mittags oder am Samstagmorgen steht man dann einfach nicht so lange an der Schlange. Auf Personal kann ein Laden, der solche Selberzahlkassen einführt, trotzdem nicht verzichten. Das meint jedenfalls Frank Horst. Er arbeitet am EHI Retail Institute in Köln und hat dort automatische Bezahlsysteme untersucht.
Also wir haben festgestellt bei unseren Untersuchungen, alle, die es bisher anbieten, Kassierpersonal konnte da in der Regel nicht eingespart werden. Beispielsweise im Lebensmittelhandel für die Altersfreigabe bei alkoholischen Getränken, bei Zigaretten und anderen Dingen. Und man muss auch den Kunden immer unterstützen, denn es gibt immer wieder Problemartikel, wo der Kunde nicht mit zurechtkommt. Also de facto von Einsparung kann man da nicht reden.
Im Gegenteil. Die Selberzahlsysteme sind für Frank Horst nur ein weiterer Service für den Kunden. Und der Laden, der sie einführt, muss noch zusätzlich dafür sorgen, dass keiner was klaut.
Ein zunehmender Diebstahl ist sicherlich ein Risiko, dem man auch begegnen muss. Also im Lebensmittelhandel versucht man das ja beispielsweise mit Gewichtskontrollen, die dann auf der Ablage stattfinden. Es gibt aber auch Kamerasysteme. Und man muss natürlich auch immer sagen, es gibt immer Kassenkräfte, die in der Nähe sind, die natürlich auch den Kunden unterstützen sollen, aber auch natürlich die Aufgabe haben, darauf zu achten, dass auch wirklich jeder bezahlt.
Die große Frage ist jetzt aber, wollen wir das? Finden wir es toll, wenn wir im Laden alles selber machen müssen? Werden wir am Ende vielleicht im Restaurant sogar selber kochen und das Ganze dann echt sexy finden?
Die Grundüberlegung ist, dass sich Einkaufen und Shopping trennt,
sagt Peter Wippermann, Trendforscher aus Hamburg.
In den Einkaufsregionen werden immer mehr Roboter auftauchen. Das, was Amazon anbietet, ist, dass wir uns einchecken mit einem QR-Code und einfach wieder rausgehen mit den Produkten, die wir tatsächlich mitgenommen haben. Und das entspricht durchaus den Wünschen auch der Konsumenten, nämlich individuell einen Rhythmus beim Einkaufen vorgeben zu können. Beim Shopping sieht das ganz anders aus. Dort möchten wir eher Entertainment haben, eher Service haben, eher Zeit verbringen.
Das heißt, Die gute Nachricht an alle, die Schwierigkeiten mit automatisierten Systemen haben. Im Restaurant und überall dort, wo wir zum Vergnügen hingehen. Da dürfen wir auch in 30 Jahren noch bei einem echten Menschen bezahlen. Den Kaffee am Kiosk kriegen wir dagegen wahrscheinlich nur noch per Gesichtserkennung.
Und wie immer bei uns in der Redaktionskonferenz gibt es ein Best-of unserer Wissensnachrichten. Heute geht es um Gesten, um Krebs und um den Tatort. Und das Ganze fasst euch zusammen Peter Neuhaus.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Gesten zählen mehr als Worte. Das gilt vor allem in der Liebe. Da sind sich die meisten Menschen sogar einig, zumindest in den USA. Dort wurden für eine Studie fast 500 Personen gefragt, in welcher von 60 Beispielsituationen sie sich am meisten geliebt fühlen. Ganz oben auf der Liste kleine Gesten, die gar nicht unbedingt romantisch sein müssen, wie zum Beispiel jemandem Mitgefühl zeigen oder mit einem Kind zu kuscheln. Da fühlen sich mehr Leute geliebt, als wenn sie ein Ich liebe dich hören. Was dagegen gar nicht geht, Kontrolle. Wenn jemand zum Beispiel ständig wissen will, wo der Partner sich aufhält, wird das alles andere als liebevoll eingeschätzt. Das könne aber eine Frage der Kultur sein, so die Forscher. Ihr Tipp deshalb, wenn es darum geht, wie man seine Liebe zeigen kann, sollte man nicht nur von sich ausgehen, sondern mit dem Partner oder der Partnerin darüber sprechen, was ihnen dabei wichtig ist. Als vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf die Erde einschlug, brachte er den Dinosauriern den Tod. Außerdem brachte er das Metall Iridium mit. Und das könnte vielleicht ein Mittel gegen Krebs sein. Forscher aus Großbritannien und China schreiben in einem Fachmagazin, dass sie Iridium mithilfe von Laserlicht in einen Krebskiller verwandeln konnten. Dafür haben sie Iridium mit einem organischen Material verbunden und in einen Lungenkrebstumor eingebracht, den sie im Labor gezüchtet hatten. Das Material haben sie dann mit rotem Laserlicht aktiviert. So wird der Sauerstoff in dem Tumor in einzelne Sauerstoffmoleküle aufgeteilt. Und diese Moleküle töten die Krebszellen dann quasi von innen. Die Forscher schreiben, dass das Material alle Schichten des Tumors durchdrungen hat. Durch die Methode wurden Proteine angegriffen, die den Glukosestoffwechsel der Zelle steuern. Der ist für das Überleben der Krebszelle wichtig. Als sie die Methode an normalen, gesunden Zellen getestet haben, gab es dagegen keine Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Die Forscher hoffen jetzt, so schnell wie möglich klinische Studien mit Iridium durchführen zu können. Eine Entschuldigung für Information. Das ging zu weit, sagt die Programmdirektorin der ARD. Hintergrund für diese Stellungnahme ist die Entschuldigung der Social-Media-Redaktion für eine Eilmeldung zu dem Anschlag gestern auf eine Kirche in Texas mit mehr als 20 Toten. Sie wurde zweimal im laufenden Programm eingeblendet, während des Tatorts im ersten. Und das gab heftige Reaktionen im Netz. Viele Tatort-Zuschauer waren offenbar sauer, unter anderem, weil bei der Einblendung das Bild etwas verkleinert war. Auf die vielen wütenden Kommentare reagierte die Social-Media-Redaktion mehrfach mit einer Entschuldigung für die Einblendung der Eilmeldung. Aus Sicht der ARD-Programmdirektorin war das nicht richtig. Da sei man den aufgebrachten Zuschauern zu weit entgegengekommen.
Deutschlandfunk Nova.
Ich selber kenne das auch noch so aus meiner Studentenzeit und ihr ganz bestimmt auch. Wenn man eine Party macht im Haus, ne, dann kann man ja einfach mal runtergehen in den Flur, hängt ein Zettelchen auf, steht drauf, liebe Nachbarn, wir feiern eine Party, kann etwas lauter werden und dann sind die Nachbarn eben informiert und nicht direkt so aggro und rufen sofort die Polizei, wenn es irgendwie mal nach 22 Uhr noch ein bisschen lauter ist. Manchmal passiert es dann aber doch, dass sich andere gestört fühlen und dann gibt's eben Ärger. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team in Schleswig-Holstein im beschaulichen Pinneberg. Da gab's am Wochenende Ärger, weil eben in einer Wohnung mitten in der Nacht ziemlich laute Musik lief. Das war aber eben keine WG-Party. Was ist denn da bitte schön passiert?
Also Tatort dieser interessanten Geschichte ist ein Mehrfamilienhaus in eben Pinneberg. Da hat eine Frau nachts die Polizei gerufen, weil sie und ihr Kind wegen extrem lauter Musik aus einer anderen Wohnung in dem Haus nicht schlafen konnten. Die Polizei ist dann zu der Wohnung gefahren, hat geklopft und geklingelt, aber niemand hat aufgemacht. Dann wurde der Schlüsseldienst angerufen, der hat die Tür aufgemacht und in der Wohnung fand dann aber keine wilde Party statt. Es war nämlich tatsächlich gar niemand in der Wohnung und die Musik wurde von einer kleinen Amazon Echo Box gespielt, die ja mit dieser Sprachassistentin Alexa gesteuert wird. Die Polizisten haben diese Box dann ausgeschaltet und sind wieder gegangen. Die Musik war wieder aus.
Und was war mit den Leuten, die da wohnen? Also irgendjemand muss die Alexa ja aktiviert, also angemacht haben.
Genau, also in dieser Wohnung wohnt eigentlich ein junger Typ, der heißt Oliver. Und der war zu diesem Zeitpunkt, als die Musik aufgedreht wurde, auf der Reeperbahn in Hamburg feiern. Also gute 20 Kilometer von seiner Wohnung und von seiner Alexa entfernt. Und er berichtet jetzt auch in einem Facebook-Post an Amazon, dass seine Alexa völlig eigenständig, ohne dass er sie über einen Befehl oder über sein Handy gesteuert hätte, auf voller Lautstärke ihre eigene Party gefeiert hätte. Und er hätte jetzt gern die Kosten für den Schlüsseldienst, den er jetzt bezahlen soll, von Amazon erstattet.
Mhm. Und was sagt Amazon dazu? Wie haben die geantwortet?
Also der Kundenservice hat den Alexa-Besitzer Oliver anscheinend gefragt, ob es vielleicht sein könnte, dass er sein Fenster irgendwie auf Kipp hatte und dass jemand von außen Alexa irgendwie ferngesteuert haben könnte. Und da hat Oliver aber gesagt, er wohnt im 6. Stock und das Fenster war auch zu. Das kann also nicht sein. Was Amazon jetzt sonst noch zu der Sache sagt, weiß ich nicht. Die haben mir bisher nicht geantwortet. Ich habe sie noch angefragt. Aber anscheinend stehen sie mit Oliver weiter in Kontakt.
Naja, aber ich meine eben genau diese Frage. Also wenn sowas passiert, wer haftet denn dafür? Die wird sich ja vielleicht in Zukunft noch öfter stellen. Also wie ist denn die Gesetzeslage? Gibt es bei dem ganzen Thema Smart Home schon neue Gesetze oder Regelungen? Wird das irgendwo abgedeckt?
Also die Polizei hat jetzt in diesem speziellen Fall gesagt, dass sie ja normalerweise sehr kulant sei, aber dass jetzt hier wahrscheinlich der Sprachboxbesitzer, also Oliver, zahlen müsste. Aber diese Frage der allgemeinen Haftung, die ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Und weil das Ganze eben noch relativ neu ist, Medienanwalt Christian Solmecke sagt aber, meistens bist du als Besitzer gekniffen.
Faktisch ist es jedenfalls so, dass derjenige, der hier das Smart Home Gerät sein Eigentum genannt hat, auch für den Schaden aufkommen muss. Auf einem anderen Blatt Papier steht dann, ob man von dem Verkäufer des Smart Home Geräts oder vom Hersteller dann nachher den Schaden ersetzt verlangen kann. Das wird jedenfalls sehr schwierig, weil man einen Programmierfehler nachweisen muss.
Also auch wenn du gar nichts dafür kannst, bist du juristisch gesehen erstmal der Störer. Das heißt, du störst jemanden und bist dann erstmal verantwortlich.
Ja, aber also was ist denn, wenn das irgendjemand gehackt hat? Kann ja passieren, obwohl ich eigentlich alles gesichert habe.
Also ganz kurz gesagt, hast du im schlimmsten Fall dann einfach Pech gehabt.
Ich könnte dann an den Hacker rangehen, wenn ich ihn denn finden würde. Das läuft normalerweise über eine Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaften versuchen dann die IP-Adressen zurückzuverfolgen. In den allermeisten Fällen klappt das aber leider nicht. Und ich bleibe dann auf dem Schaden sitzen.
Das Problem ist halt so ein bisschen auch, dass es bei diesen ganzen Smart-Home-Geschichten einfach noch sehr, sehr wenig Gerichtsurteile bisher gibt, sagt Christian Solmecke. Und deshalb ist es dann eben oft doch unklar, wer bei solchen Problemen wie jetzt mit Alexa am Ende wirklich haften muss.
Was heißt das dann, dass wir neue Gesetze brauchen, um die Verbraucher eben auch dann mehr zu schützen?
Ja, viele Verbraucherschützer fordern das, also neue Gesetze und vor allem auch mal eine Überprüfung unserer bestehenden Gesetze, also ob die ausreichen. Beim automatisierten Fahren zum Beispiel, da war das ja auch eine Frage, da gab es ja jetzt Ergänzungen und da müsste man eben prüfen, ob das beim Thema Smart Home auch nötig ist und das findet eben auch Christian Solmecke.
Insbesondere muss für mich die Frage geklärt werden, inwiefern kann der Hersteller zu Updates verpflichtet werden? Inwiefern kann der Hersteller selbst in die Haftung genommen werden, wenn die Software nicht richtig funktioniert?
Aber eben, und das sagt der Medienanwalt auch, er glaubt jetzt nicht unbedingt, dass es richtig viele neue Gesetze braucht, sondern eher kleinere Anpassungen, weil unser bürgerliches Gesetzbuch, das ja schon über 100 Jahre alt ist, eigentlich schon relativ viel abdeckt.
In Pinneberg hat Amazons Alexa alleine in einer Wohnung eine Party gefeiert mit lauter Musik. Vielleicht hat Alexa auch mit sich selbst getanzt. Stelle ich mir auch sehr schön vor. Nachbarn haben dann die Polizei gerufen und die ist dann mithilfe von einem Schlüsseldienst in die Wohnung rein. Der Besitzer von Alexa sagt, er könne nichts dafür, weil die sich eben ganz alleine eingeschaltet habe. Wir haben deshalb mal geklärt, wer bei diesen Smart Home Sachen eigentlich haften muss. Und im Zweifelsfall sind wir das selber.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir können eindeutig sagen, dass wir uns heute nicht einig gewesen sind. Rahel und ich sagen, vollkommen in Ordnung. Es ist jetzt kein großer Wurf, aber auch keine Katastrophe.
Ich würde so weit gehen zu sagen, ich würde es tragen.
Ach, ja,
ganz klar.
Willst du machen?
Ja. Würde ich machen. Ich würde keine 90 Euro für zahlen. Aber ich würde es auf jeden Fall tragen.
Ich finde es schön. Okay, wir haben aber hier auch ein paar andere Kollegen in der Redaktion, die meinten, ey, sorry Leute, also das ist einfach nur hässlich. Es geht nicht um Fußpilz oder um neue Föhnfrisuren, die 90 Euro kosten, sondern um das neue Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist nämlich heute vorgestellt worden. Und es ist, naja, also Rahel, es ist eben schwarz-weiß, ne?
Ja, es über ist der jetzt Brust. Kein expressionistisches Meisterwerk Kunstwerk, oder nee. So. Aber
also so schwarz-weißes, gezacktes Design, so auf Brusthöhe, unspektakulär, aber es tut wirklich nicht weh. Nee. Wir wollen natürlich wissen, ist das jetzt Retro oder ist das einfach nur langweilig? Und am besten beurteilen kann das Katrin Eiermann, die ist Modedesignerin aus Ratingen und spezialisiert auf Sportartikel. Ich wollte von ihr erstmal eine ganz, ganz ehrliche Meinung haben, nämlich ihre. Was war denn dein erster Eindruck, Katrin, als du die Trikots gesehen hast?
Ich finde sie eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Hm? Ich habe natürlich sofort gesehen, dass das eine Hommage ist an das Trikot von 1990.
Das hast du sofort erkannt?
Ja, naja, okay. Ich bin vom Fach.
Ja, okay.
Es ist seitenverkehrt und das Design ist nicht in die Ärmel gezogen und natürlich durch die Farbgebung ist es anders. Aber das ist schon dieses sehr prägnante Design, das erkennt man schon sofort.
Man erkennt es sofort und ist es denn auch gelungen? Also haben die das gut gemacht? Was ist da so dein Urteil?
Ich finde es schön gemacht. Ich finde es auch zeitgemäß mit der Rasterung und auch die Farbgebung ist eigentlich ganz trendgemäß. Ob das jetzt ideal ist für eine Weltmeisterschaft, das muss man überlegen. Also
warum?
Weil die Fernwirkung ist ja eine andere als die nahe Wirkung. Von nahem ist es total schön und ich denke, dass die Jungs das auch sehr gerne tragen werden, dass es denen gefällt, weil es eben ganz modern ist und schmal und mit dieser Rasterung und auch die Typografie, das ist alles ganz zeitgemäß und schön. Wenn man aber von weitem guckt, also ich denke jetzt an den Fernseher, dann ist es natürlich sehr unauffällig. Mhm. Also da ist ein auffälligeres Trikot natürlich leichter zu erkennen. Und,
also meinst du, dann dominiert da eher nur einfach dieser Weißton, wenn man es genau. So von der Ferne sieht?
Mhm. Ja, okay. Von der Ferne ist es weiß und man sieht ja gerade durch die Rasterung nicht sofort, was das eigentlich sein soll. Deswegen kann man es von zwei Seiten betrachten. Also von nahem denke ich, dass es jedem gefällt und von der Ferne denkt man halt, naja, die hätten es ein bisschen auffälliger machen können, so dass man gleich sieht, durch die Farbgebung rot, schwarz, weiß, wie es früher so war, dass es Deutschland ist. Das erkennt man vielleicht nicht auf den ersten Blick.
Das heißt jetzt mal, wenn du gerade gesagt hast, so wenn man diesen Fernblick mit im Kopf hat, wäre es eigentlich klüger, sich für eine Farbe oder irgendwie für so einen Farbverlauf oder sowas zu entscheiden?
Ja, wäre jetzt meine Herangehensweise gewesen, dass ich zum Beispiel ein Farbverlauf, das ist ja auch sehr angesagt, hat man in den letzten Saisons auch schon viel gesehen. Das ist aber auch durchaus noch legitim, dass man etwas farblich auffälliger ist. Soweit ich gesehen habe, ist das andere Trikot wieder grün und dieses Heimtrikot eben weiß. Und schwarz-weiß ist auch traditionell für die deutsche Mannschaft, aber es ist halt von der Fernwirkung jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Aber von nahem, ich würde es mir kaufen.
Also okay, aber dann lass uns noch mal kurz ein bisschen rumspinnen. Also stell dir mal vor, du hättest jetzt diesen Auftrag bekommen oder jemand würde sagen, pass mal auf, Katrin, du designst jetzt mal das nächste Fußballtrikot. Wie würdest du rangehen, beziehungsweise was wäre denn ein wirklich gutes Fußballtrikot?
Also meine Herangehensweise wäre, dass man sehr großzügige Farbflächen macht und zum Beispiel diese große Fläche in zwei Farbtöne unterteilt und dann unterbrochen von diesem Muster. Na, dass man zum Beispiel sagt, man lässt die Rasterung, die oben ist, dann noch in ein schwarzes Feld auslaufen. Das hätte man auch machen können. Wahrscheinlich haben die das auch ausprobiert, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß ja nicht, wie die Vorgaben vom DFB jetzt an den Ausrüster waren. Das können wir ja nur mutmaßen.
Jetzt ist es natürlich auch klar, so ein Fußballtrikot kann ja jetzt nicht nur designt werden, so sieht es schön aus oder gefällt das, sondern die sollen sich ja auch gut verkaufen. Was für eine Prognose gibst du da? Also du hast ja eben schon gesagt, du würdest es kaufen.
Ich glaube, dass sich das gut verkauft.
Ja.
Ja, weil wenn man im Laden steht und man hat es vor sich und man hält das vor sich vor dem Spiegel, dann denkt man ja, cooles Teil kann ich tragen. Wenn es jetzt ein Statement sein soll für Deutschland, dann wäre halt ein bisschen mehr Farbe vielleicht besser gewesen.
Es ist keine Designkatastrophe. Das ist doch schon mal die sehr, sehr gute Nachricht. Heute ist das Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft vorgestellt worden, das neue. Und es ist so ein schwarz-weißes, gezacktes Design. Ganz in Ordnung, findet Katrin Eiermann. Die ist Modedesignerin aus Ratingen und hat sich spezialisiert auf Sportartikel. Das ist die Redaktionskonferenz gewesen für heute. Ich war schon wieder bei morgen und dann setzt die Sprache manchmal so ein bisschen aus. Aber lasst euch davon nicht irritieren. Es ist alles in Ordnung mit mir.
Wir sind morgen wieder da.
Wir sind morgen wieder da, ganz genau. Rahel und ich, wir freuen uns schon. Wir wünschen euch einen wunderbaren Abend. Mein Name ist immer noch Sonja Meschkat. Auch noch morgen. Bis dahin. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.